Okay, ja, fangen wir mal on the fly an. Und zwar, heute ist am Ende der Übung ist Abgabe des Übungsblattes. Wir holen uns eine Leinwand. Außerdem bespreche ich heute noch ganz schnell die Evaluation. Und es gibt ein neues Blatt, das Blatt Nummer 4. Mal schauen, wo das falsch. Einmal Blatt Nummer 4 rumgehen lassen. Und Abgabe dieses Blattes ist schon in einer Woche. Und anschließend wird es dann in der nächsten Woche ein Blatt Nummer 5 geben, das man dann abgeben soll. Alexander, hinter dir. Das ist dann abzugeben in der ersten Woche in der vorlesungsfreien Zeit per E-Mail oder falls ihr mich seht oder legt es mir ins Fach in der FSI. Und ja, das erlaubt. Oh, stimmt, weil das Ding geschlossen ist. Dann Abgabe per Mail. Fragt mich jetzt nicht, wie man das scannen kann, wenn der zweite Stock gesperrt ist. Okay. Und zur Not abfotografieren oder so ist alles okay. Oder techen. Dann, wie heißt das? Gibt's die Evaluation, die können wir ganz schnell besprechen. Das ist hoffentlich das aktuellste Blatt. Und wo ist denn die? Aha. Also in der Evaluation habe ich ziemlich viele Rückläufer bekommen, nämlich 7 Stück, was auch gut ist dafür, dass ich irgendwie nur 7 bis 9 ausgeteilt habe. Also super. Ja, die Noten sind alles so irgendwie zwischen 1 und 2. Alles Bachelor außer ein Master. Irgendwelche Fachsemester. Die Standard. Wie bitte? Ja, wie viele? Also wenn ich evaluiere, dann schreibe ich beim Modulhandbuch das, wovon ich ausgegangen bin, das drankommt, als ich quasi am Anfang war. Also das ist in der Wahlvorlesung, dann gehe ich auf die Homepage, schaue, was steht da auf der Homepage und da steht dann drankommt Koinduktion und wenn dann keine Koinduktion in der Vorlesung drankommt, dann sage ich, nur Note 2 entsprach nicht dem Modulhandbuch. Also, so interpretiere ich das jetzt auch. Dann gibt es jede Menge Fragen. Passt alles? Kompetenter Tutor, Dankeschön. Irgendwo war was. Manchmal warte ich zu lange darauf, dass jemand etwas sagt. Entweder ist es sehr trivial oder überhaupt nicht einfach. Und das bin ich mir meist, ich muss zugeben, ich bin mir oft nicht sicher, ist es jetzt super einfach und es traut sich nur keiner oder es ist einfach schwer oder es ist nur mittelschwer. Aber ich habe in der Frage davor alle abgehängt. Das weiß ich nicht, da brauche ich irgendwie Feedback, weil das kann ich selber nicht einschätzen. nicht mehr so oft überziehen. Ja, werde ich wahrscheinlich dieses Mal bestimmt wieder nicht schaffen, aber ich versuche es, dass ich es einhalte. So oft war es, glaube ich nicht, ich weiß es nicht. Übungsaufzeichnung. Dafür, dass es das erste Mal stattfand, war es ziemlich gut. Dann die nächsten war alles Standard. Ich meine, es sind auch immer die Noten. Es gibt Professoren, die sagen, ja, die Noten sind mir eh alle egal. Wichtig sind die Textfelder. Ich habe noch zwei extra Fragen gestellt, nämlich bezüglich Korrektur und den Beweisen oder Aufgaben, wie nachvollziehbar die sind. Es ist nämlich das erste Mal für mich, dass ich irgendwelche Blätter korrigiere. Korrektur hat wohl gepasst. Was war? Ja, in der Vorlesung ist die Motivation relativ gering, die Beweise nachzuvollziehen. Ja, Ist so, kenne ich. Also, wenn es einen nicht interessiert, ist es nicht so interessant. Man muss es eventuell nachvollziehen, wenn man irgendwie den Beweis adaptieren muss für eine Übungsaufgabe. Ja, so ist es halt. Weiß ich auch nicht. Manchmal geht es etwas schnell. Ja, ich versuche halt die Übungen ein bisschen durchzudrücken, dass ich nicht so weit überziehe. Zur Not müsst ihr mich bremsen. Aber ich versuche ein bisschen das besser zu machen. Irgendwo war noch einer. Die Übungen sind eh nur Rechenaufgabe und keine Beweise. Naja. Also manche Aufgaben sind Rechenaufgaben, manche sind Beweise. Also je nachdem, was man hat. Wenn da heißt, zeigen Sie per Koinduktion, das ist schon ein Beweis und keine Rechenaufgabe. Auch wenn der Beweis, wenn ihr ihn schafft, den Beweis, ist jetzt nicht vielleicht so bahnbrechend, wie wenn ihr irgendein ungelöstes Problem wie den, weiß nicht, den letzten Satz von Fermat auf zwei Zeilen beweist. Ich meine, das ist beides ein Beweis, aber das eine hat halt mehr Relevanz und ist jetzt nicht so leicht wie das andere. Die Konduktionsaufgaben sollten relativ leicht sein, aber theoretisch ist es ein Beweis, auch wenn er relativ straightforward geht. Okay. So, gibt es sonst noch Anmerkungen zur Evaluation? Ich habe mir folgendes Motivationsding ausgedacht, zumindest für eine Übung, und zwar, ich habe irgendwie Himbeeren dabei und für jede Frage, die ihr stellt oder Antwort, die ihr stellt oder irgendwie euch meldet und was sagt, gibt es eine Himbeere. Eigentlich wollte ich das das letzte Mal schon machen, aber da dachte ich, das wird vielleicht als Evaluationsbestechung interpretiert und deswegen habe ich das mal auf heute verschoben. Okay, genau. Und es gilt ab jetzt. Also gibt es noch Anmerkungen zur Evaluation oder so? Okay, dann kommen wir zum nächsten Teil, nämlich die Übung. Ist das das Richtige? Ja. Ich muss noch den Bildschirmschoner deaktivieren. So. Gibt es irgendwelche Fragen zu den letzten vergangenen Vorlesungen? Wo ist weiße Kreide? Okay, wenn die noch nicht da sind, dann locken wir die mal heraus, indem wir ein paar Sachen machen. Ich hoffe, es hat jeder eine Angabe, ich auch. Was wir jetzt auf dem Blatt machen, ist, wir beschäftigen uns mit Produkten, Koprodukten und Listen. Produkte und Koprodukte eventuell, ich bin mir nicht mehr sicher, haben wir bereits im ungetypten Fall gemacht. Und wir werden feststellen, dass das eigentlich genauso geht wie im ungetypten Fall, nur dass wir jetzt auch noch unseren Haken drunter setzen können, ist typisierbar. Listen, das hatten wir davor eigentlich nicht im ungetypten Lambda-Kalkül gemacht. Und das Ganze machen wir jetzt heute auch noch zweimal. Einmal à la Curry und einmal à la Church. Und wir fangen wie in der Vorlesung mit der Curry-Variante an. Okay, also irgendwie Blatt 4. Das Typsystem heißt System F und wir haben Typen im Sinne von wir haben Typ Konstanten, irgendwelche Variablen A, B, C. Ja, Alpha und Beta heißen so Typen. Sie können entweder so eine Konstante sein oder so ein Typ nach Typ, also ein Funktionstyp. Und die neue Sache ist jetzt, wir können auch all quantifizieren, also irgendwie A für alle A Alpha. Also eigentlich haben wir nur einen Typkonstruktor mehr, aber das macht jede Menge aus. Und die Regeln, was jetzt Type heißt, ist genauso wie im einfach getypten Lambda-Kalkül, also Regeln wie in Simply-Typed Lambda-Calculus. Ich sag mal Regeln, die Regeln des Simply-Typed Lambda-Calculus plus, also plus zusätzlich. Ihr könnt mit dem Ding arbeiten. Für den Fall. Wir haben irgendeinen Kontext und wir wissen, irgendetwas ist, irgendein Lambda-Term ist vom Typ Alpha. Dann können wir auch sagen, der Term ist vom Typ für alle A Alpha. Diese Regel heißt for all introduction. Das ist Einführung des Allquantors unter einer Nebenbedingung, die ist ganz wichtig, die sagt, dass wir das nur machen dürfen, wenn A nicht in den freien Variablen von Gamma enthalten ist. Das ist relativ klar, warum, wenn wir nämlich irgendwie sowas haben, x ist vom Typ A, dann zeigt es natürlich, x ist vom Typ A. Und dann hätten wir die Nebenbedingungen nicht, könnten wir daraus schließen, x ist vom Typ für alle A Punkt A. Und das ist natürlich was, was man, um das zu verdeutlichen, auf keinen Fall haben möchte. Genau. Wo ist? Sollen wir ganz schnell weg. Außerdem wenn wir so einen Term haben und er ist vom Typ für alle A Alpha, dann können wir daraus schließen, dass der Term, also das lese ich als für jedes A, egal welches A, der Term hat Typ Alpha. Egal welches A. A kann natürlich in Alpha irgendwie vorkommen. Zum Beispiel List A oder Tupel aus A und natürlichen Zahlen. Aber egal welches A ich mir aussuche, T hat diesen Typ Alpha. Und Das drückt sich in der Eliminationsregel für den Alquantor aus. Nämlich, ich kann sagen, dann hat Alpha auch den, hat T auch den Typ Alpha. Und egal welches A ich mir aussuche. Und A aussuchen heißt, ich substituiere das A in dem Alpha durch irgendwie einen anderen Typen. Also ganz wichtig, das ist ein allgemeiner Typ. Das ist eine Typvariable und das ist wieder ein Typ. Okay. Und damit können wir jetzt verschiedene Sachen machen. Schauen wir mal an. Das Produkt. Wir führen eine abkürzende Schreibweise ein. Also das ist jetzt nur auf unserer Metaebene, haben wir so eine Kurzbezeichnung für dieses A Kreuz B. Als egal welchen R wir uns aussuchen und wir eine Funktion haben, das einem A und einem B ein R zuordnet, dann können wir so ein R konstruieren. Das ist quasi das, was das hier aussagt. Heißt, wenn ich so ein X habe, das in diesen Dingen lebt, dann kann ich mir mit Hilfe von dem X und einer Funktion, das ein A und ein B nimmt und was Neues zurückliefert, damit mir sowas Neues bauen. Okay. Steht da, wie FST implementiert ist? Ah, Pair ist angegeben. Pair. Steht auch der Typ von Pair? Ja. Pair. Was bekommt Pair? Es nimmt ein A und ein B und stopft das in ein Paar rein. Das heißt, Pair bekommt ein A, irgendwas vom Typ A, irgendwas vom Typ B und stopft das in ein Paar. Ein Paar ist irgend so ein Ding, das einen Lambda-Ausdruck bekommt. Also ich bekomme irgend so ein F, das ist quasi... entspricht dem da. Ich bekomme irgend so ein F und muss jetzt mir da so ein R konstruieren. Nachdem ich aber so ein A, sowas von Typ A und von Typ B habe, also das ist irgendwie in A und das ist in B, das sollen umgedrehte Elementzeichen sein. Dann kann ich mir damit so ein R bauen. Also das ist hier vom Typ A Kreuz B. Okay. Und es bekommt ein A und ein B und es gibt ein A Kreuz B zurück. Also genau dieser Typ. Gut. Wie zeigt man das jetzt, dass es den Typ hat? Wir versuchen irgendwie das mit unseren Regeln herzuleiten, dass wir diesen Typ haben. Und ich mache das mal wie in der Vorlesung andersrum. Also ich werde jetzt einen Beweis herleiten mit euch und derjenige, der ihn nachvollziehen möchte, muss ihn von unten nach oben lesen. Unten sind die Axiome, oben die Schlussfolgerung. Also wir wollen schlussfolgern, dass unter leerem Kontext Pair, also dieses Ding, wir machen das mal so, den Typ hat A nach B nach A Kreuz B. Okay. Preisfrage, die erste. Welche Regel muss ich jetzt anwenden? Also STLC hatte die Regeln. Axiom, Pfeileinführung, Pfeilelimination. Ja. Ist das genau. Genau. Warum können wir nur Pfeil einführen?
Weil keiner da ist.
Ja, doch, da ist einer.
Andersrum, also weil wir ja unten quasi keinen haben und oben einen machen wollen.
Genau. Die Frage ist nur, warum wir einen. Also, wir schauen uns mal den Syntaxbaum von diesem Typen an. Dieser Typ hat folgenden Syntaxbaum, also A. Genau. Das ist auch ein gutes Argument. Es gibt nichts als Pfeile. Es könnte natürlich, das ist hier ein A Kreuz B. Das ist so ungefähr der Syntaxbaum, den wir abarbeiten. Und das oberste ist ein Pfeil. Und ein Pfeil könnten wir von unten nach oben gelesen nur bauen, wenn wir so einen Pfeil einführen. Überlegt euch mal, was das ist. Und gebt's, lasst es einmal rumgeben oder so. Was? Dann hat es ja super gepasst. Also, okay, also wir machen zum Pfeil einführen, das ist jetzt all das Lambda-Kalkül. X ist vom Typ, ja, wir bekommen irgendwas vom Typ A, also X ist ein A und FXY ist dann noch vom Typ B A mal B. Gut. Gleiche Situation. Wir können wieder nichts machen als Pfeil einführen. Wir machen mal, was ist denn dieses A Kreuz B? Dieses A Kreuz B ist ein für alle R, A nach B nach A. Also A nach B nach A. A nach B nach A. Okay. Und verkürzend schreiben wir eben ziemlich oft dieses Ding ist A mal B. Okay. Preisfrage. Welche Regel wenden wir als nächstes an? Ja. Wie? Das ist immer die gute Frage. Und zwar, das ist Einführung und das ist Elimination. Und wir lesen, also das, was hier irgendwie so ein Pfeil nach unten ist, ist hier die Leserichtung, also das ist Lesrichtung. Okay, jetzt muss man sich selber mal überlegen, ob es Einführung oder Elimination ist. Und zwar, du meintest ein, also wir probieren einfach beides nach, weil ich bin ja auch nie sicher. Also, hier ist jetzt am Ende, wollen wir zeigen, und das Ende unseres Beweises hat im Typ ein for all. Und wir wollen hier, dass hier nicht das, also, oder ich mache AXB ist gleich für alle A. Und wir wollen jetzt hier stehen haben, A nach B nach nach A. Okay. Also, wenn wir in Lesrichtung fahren, haben wir hier keines und hier eins. Also ist es was? Genau. Oder was meinst du?
Ja, ich bin ein bisschen verwirrt, dass nicht das oberm Strich ist, überm Strich bleibt, sondern es tauscht.
Du meinst, dass
Weil es
da
ist ja oben ist für alle bei der Elimination, deswegen habe ich halt Elimination gedacht.
Ja, das Problem ist das, was hier so, hier lesen wir von oben nach unten und hier lesen wir gerade von unten nach oben. Also,
Ja, dann ist die
okay,
Antwort.
ja, sorry, dass ich euch verwirrt habe. Also, ja, lesen wir in diese Richtung. Und dann ist es die Einführung, genau. Und die Einführung sagt, hier ist keines und hier ist eins. Jetzt müssen wir nur fxy soll von diesem Typ sein. Wir führen ein, also es ist Einführung. Und jetzt ist die Frage, dürfen wir es überhaupt? Wir dürfen das ja nur, wenn die Variable, über die wir quantifizieren, nicht in den freien Variablen unseres Kontexts vorkommt. Wer kann mir sagen, wie die Menge der freien Variablen unseres Kontexts gerade lautet? Also in diesem Schritt. Also in dieser Zeile ist die freie Variable dieses Kontexts was? Ich bin aus dem Weg. Was ist der Kontext? Genau. Und darfst du sagen, was sind dann die freien Variablen? Nein, es sind nicht x und y, weil wir uns ja für die, und zwar, wir interessieren uns für die Typen in dieser Zeile und das freie Variable ist eben nicht auf die Landeausdrücke bezogen, sondern auf die Typen. Das haben wir streng genommen hier nie unterschieden, hast du irgendwie. In diesem Kontext ist es auf die Typen. Und deshalb sind die freien Variablen A und B. Und
okay, dann habe ich aber tatsächlich eine Frage,
ja.
Weil wir haben ja da oben diese für alle Einführung.
Mhm.
Und A ist da doch aber tatsächlich irgendwie ein konkreter Bestandteil von diesem T.
A ist nicht, also A ist kein konkreter Bestandteil von dem T, sondern ist Bestandteil des Typs von P, von T. Also dieses typische Beispiel ist, wir machen, wiederholen wir noch schnell eine Beispielherleitung, auch wieder in dieser nach unten Lesrichtung. Wenn wir x vom Typ A hätten, wir nehmen andere Buchstaben. Wir haben eine Variable vom Typ i. Dann können wir damit herleiten, das ist eine Variable vom Typ i. Das ist die Axiomregel. Damit können wir herleiten, das Ganze ist vom Typ Lambda V.V mit der Regel, ja, von welchem Typ soll dieses Lambda V.V sein? Das ist vom Typ I nach I. Wir haben von hier haben wir keinen Pfeil, hier haben wir einen Pfeil. Das ist Pfeil Introduction. Und jetzt können wir noch herleiten, dass Lambda V.V vom Typ sein soll für alle I. I nach I. Und das ist for all introduction. Das heißt, dass die freien Variablen hier im, sind im, im Typ des. Und das, diese Stelle darf ich machen, weil die freien Variablen des Kontexts hier an dieser Stelle ist leer. Und da ist das I nicht drin. Okay. Er schreibt nochmal dazu, dass hier die Lesrichtung hieße ist. Wenn man den Beweis komplett hat, ist relativ klar, wo die Lesrichtung beginnt. Es beginnt da zu lesen, wo das Axiom ist, und es hört da auf zu lesen, wo das eben ist, was wir herleiten wollten. Okay. Zurück zu dem, wo wir eigentlich waren. Wir haben hier A, B, und das sind unsere freien Variablen des Kontexts, und die Variable R ist nicht in diesen enthalten und deswegen darf ich den Allquantor einführen. Nächste. Ja, jetzt sind wir an dieser Stelle im Syntaxbaum. Also es ist analog wie hier und hier. Wir haben hier for all introduction, Quatsch, Pfeileinführung. Wir haben xa, yb, dieses f führen wir ein, also wissen wir, f ist vom Typ. Warte mal. Was ist denn das für ein? Irgendwas passt da in diesem Ding hier nicht. A nach B nach R natürlich nicht. Im linken Ding ist A nach B, nee, nach B nach R und hier ist ein A. Wir machen, knüpfen uns jetzt diesen Pfeil hier vor mit Pfeileinführung und wissen, F ist von diesem Typ. A nach B nach R. Und das soll uns beweisen, F XY ist vom Typ A. Welche nehmen wir als nächstes? Welche Regel? Ja. Ja, wir sind im Syntaxbaum am Ende angekommen. Die Frage ist, Axiomregel sagt uns ja, wenn irgendwas im Kontext ist, dann können wir es da rauskopieren. Haben wir das im Kontext? Wir haben es eigentlich noch nicht im Kontext. Wir haben ein F im Kontext, ein X und ein Y. Wir haben noch nicht F angewendet auf X und Y im Kontext. Nach welcher Regel? Also, für die Aufzeichnung. Man kann es nicht einfach reinstecken, weil wir haben keine Regel dafür. Die Antwort ist Pfeilelimination. Wir haben eine Anwendung und die Pfeilelimination, falls ihr euch noch hoffentlich erinnert, war, wenn ich weiß, dass f vom Typ A nach B ist und ich ein x habe, das vom Typ A ist, dann sagt mir die Regel der Pfeilelimination, dass, also hier mit Kontext, beliebig natürlich, dann sagt mir das, dass f angewendet auf x vom Typ b ist. Und genau das haben wir hier. Wir klammern so, also es ist quasi Wiederholung kurz aus dem, weiß nicht welchen Übungsplan, dem zweiten. Das ist Pfeilelimination YB F und die Schwierigkeit früher bestand immer daraus, jetzt zu erraten, weil wir machen ja, das ist wieder Lesrichtung so. Wir haben dieses hier und versuchen irgendwie zu den Axiomen zu kommen. Und wir müssen jetzt hier raten, was unser A ist. Das ist unser A. Das war immer in der Vergangenheit das Schwierige. Gut, entweder macht man es jetzt stupide per Unifikation in ziemlich langer Kalkulus, Wer sich erinnert an die Vorlesung, der weiß, dass Type-Checking in System F unentscheidbar ist. Also das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Der Kalkül mit Alpha- und Beta-Reduktion, also das, was ich berechne, ist entscheidbar. Die Antwort lautet nämlich, alles terminiert. Aber die Frage, ob ein Ausdruck einem Typen in System F entspricht, ist unentscheidbar. Und die Frage, entspricht dieser Ausdruck, hat dieser Ausdruck diesen Typ, diese Frage ist auch unentscheidbar. Aber wenn ich weiß, dass er den Typ hat, dann weiß ich, dass der Term terminieren wird. Das ist die, es ist eine verwunderliche Situation. Ist genau andersrum als in C. In C kann ich ganz einfach checken, ob ein Programm einen Typ hat, aber ich habe keine Ahnung, ob das Ding terminiert oder nicht. Und hier ist es genau andersrum. Aber wenn wir ganz scharf drauf schauen, sehen wir, können wir erraten, welchen Typ das Ding hat, nämlich genau das von Y. Also wir wissen, f von x soll haben den Typ, ja, was halt y hat. Y hat b, also das soll b nach r sein. Und unter gleichem Kontext soll y den Typ b haben. Ich habe jetzt mal blind geraten, das b. Wir machen mal den rechten. Jetzt haben wir zwei Sachen, die wir beweisen müssen. Zum einen dieses Ding und zum anderen dieses hier. Wie beweise ich den rechten Teil? Also hier, das ist Gamma und das hier ist Gamma. War da eine Meldung? Ja.
Das ist jetzt aber Axiom.
Genau, das ist jetzt Axiom. Denn YB ist wirklich enthalten in Gamma. Okay, jetzt ist nur noch die Frage, wie zeige ich das hier? Was ist wieder das gleiche Spiel? Wir haben F angewendet auf irgendwas. Und jetzt sagen wir, ja, zeig mal, dass es... Führe es auf die Bestandteile zurück. Die Bestandteile sind f und x. Also machen wir wieder Pfeilelimination. Wir müssen wieder raten. Also es haben gleichen Kontext. Welchen Parametertypen raten wir? Also wir müssen wissen, f hat Typ Fragezeichen nach B nach R und außerdem hat X welchen Typ muss ich raten? Reinrufen erlaubt. Die Antwort auf die Frage, ist es jetzt eine schwere oder eine leichte Frage, würde ich sagen, es sollte eigentlich eine leichte Frage sein. Das ist eine leichte Frage. Genau, also raten wir A. Wir könnten natürlich auch irgendwas anderes raten, aber wenn wir A raten, dann, also wir müssen hier nicht A einfügen. Wir hätten auch was anderes, aber wie du sagst, x ist vom Typ A und somit ist es relativ wahrscheinlich, dass es zu Ende, wir den Beweis korrekt zu Ende führen können. Okay. Wie? Die Regel sagt es nicht. Also, wenn du dir hier anschaust, sagt das nur, der Kontext muss beweisen können, dass x vom Typ A ist. Es könnte im Kontext auch stehen, x ist vom Typ für alle b, b. Könnte auch sein. Und dann steht es nicht im Kontext. Wir müssen immer, also wir könnten irgendwas raten. Wenn ihr euch an den Unifizier-Algorithmus erinnert, vom Simply Typed Lambda Calculus, irgendwie auf Blatt 2, da haben wir hier für jedes Mal anstatt Raten eine Typvariable eingefügt, unifiziert am Ende. Und das hat uns dann gegeben, dadurch, dass das ja im Kontext steht, dadurch müssen wir das A machen. Aber ich könnte hier auch Z reinschreiben und dieser Schritt wäre korrekt. Wäre korrekt. Ich würde es nur jetzt hier nicht mehr schaffen, das irgendwie zu einem Ende zu führen. Hier würde mein Beweis irgendwie fehlschlagen. Aber für den Schritt wäre es korrekt. Aber wenn ich es eben sinnvoll zu Ende führen möchte, und das ist gerade unsere Intention, das Ziel zu beweisen, dafür müssen wir A raten, weil es im Kontext steht. Also das hast du richtig gesagt. Ja, und deshalb, weil wir deshalb so richtig geraten haben, was können wir jetzt hier für eine Regel anwenden? Und was können wir hier für eine Regel anwenden? Das ist jetzt die Frage. Reinrufen erlaubt. Genau. Und links? Genau, links ist auch ein Axel. Denn A nach B nach R ist F, ist genau hier im Kontext und X ist vom Typ A, steht auch 1 zu 1 im Kontext. Und jetzt ist unser Beweis fertig. Es gibt nichts mehr, was wir zeigen müssen. Es gibt keinen Strich, der keine, also alles unter irgendwelchen Strichen wurde, und das wurde wieder ein Strich gemacht, sage ich mal. Gut. Gut, das war jetzt zum Beispiel so der Konstruktor. Was wir jetzt damit machen können, ist, wir können damit jetzt schon alles machen, aber damit wir das Ganze intuitiv verwenden können, so wie in einer normalen Programmiersprache, bräuchten wir noch ein paar Hilfsfunktionen. Und zwar First und Second. Aber bevor wir dazu kommen, gibt es zu dem Ding noch Fragen. Wer hat denn die Herleitung hier verstanden? Okay. Sonst noch irgendwelche Fragen, egal ob Detail oder in Bezug auf das große Bild? Okay, dir ist noch nicht klar, was das für alle aussagt. Und zwar, das für alle sagt, wenn wir an diesem, für alle knabbern, dann dürfen wir was Beliebiges dafür einsetzen. Also wir können natürlich irgendwie eine andere Typvariable für das R einsetzen. Wir können aber auch irgendwas Großes dafür einsetzen. Und zwar machen wir mal ein Beispiel. Das klassischste Beispiel ist die Identität. Definieren wir als für alle xx. Und das Ding hier hat, Quatsch, das ist nicht für alle xx, das ist Lambda xx. Und dessen Typ ist für alle a.a. Und jetzt ist die Frage, wenn ich das Ding hier hinschreibe, it. Mit Kontext. It ist vom Typ für alle A.A. Was, von welchem Typ ist dieses Ding? Ist es überhaupt typisierbar? Ja, du sagst, klar, ist es denn, wenn ich sage, it, also hier, ja, das hat einen Typ. Weißt du auch welchen? Sonst bleibt man schnell her. Ja, den Typ hat es auch, aber es ist nicht der allgemeinste Typ. Okay. Kannst du Haskell?
Ja.
So ein bisschen. Okay. Wenn ich das Ding evaluiere, was wird das mir zurückgeben? Genau, die Identität. Und die Identität ist von welchem Typ? Genau. Also ist das Ding, hat zum Beispiel Typ A nach A. Es hat sogar den Typ für A nach A. Aber den Unterschied versuchen wir ja gerade herauszufinden. Jetzt betrachten wir mal folgenden Kontext. Wir machen eine Funktion, die heißt genauso wie it, nur mit einem J. Den nenne ich jetzt auch mal it. Die hat Typ A. Das hat ja nicht A nach A, sondern A nach A natürlich. Diese Identität hat Typ A nach A, ohne das for all. Und jetzt fragen wir wieder, was hat dieser Ausdruck für einen Typ? Gibt es überhaupt einen? Das Problem ist, dieses Ding ist nicht typisierbar. Auch nicht in System F. Das Ding hat keinen Typ, denn diese Identität erwartet etwas vom Typ A. Wir stopfen aber hinein etwas vom Typ A nach A. Und das geht nicht. Das ist ein Clash. Also das passt nicht zusammen. Das sieht jetzt erstmal, es wirkt, als wären wir da einfach ein bisschen pingelig, aber der Unterschied ist, dass wenn diese Dinger tatsächlich was berechnen. Und zwar, wir hatten ja natürliche Zahlen und wir können natürlichen Zahlen jetzt Typen geben, nämlich den Typ für alle A wandelt das A nach A nach A nach A um. Das ist der Typ von einer natürlichen Zahl n. Und was sie macht ist, sie bekommt eine Funktion und bildet sie ab auf die Funktion hoch n. Das waren ja Church-Numerale. Und wir hatten Addition, Exponentiation und so weiter dadurch definiert, dass wir zum Beispiel irgendwie sowas hingeschrieben haben. Exponentiation n hoch m definieren wir als mn. Und wenn du dir da überlegst, was für ein Typ nimmt M an dieser Stelle an. Der bekommt ein N, das heißt, wir müssten für dieses A wieder den kompletten Typen einsetzen. Und das ist echt mehr, als wenn ich einfach nur irgendwelche Variablen hier im Kontext rumfliegen habe. Und das bringt dir quasi dieses für all. Okay, dann fangen wir mal an, was zu implementieren damit. Wir implementieren first. Was soll first machen? Es bekommt zwei Parameter. Nein, es bekommt nicht zwei Parameter. Es bekommt für beliebige Typen ein Tupel mit diesen zwei Typen und es soll etwas vom ersten der Typen zurückgeben. Ja, wie implementieren wir es? Wir müssen eigentlich nur den Typ abschreiben. Dieses Ding hier ist ja nur eine Kurzform für alle R. A nach B nach R nach R. Also brauchen wir. Diese for alls, die schlagen sich im wie heißt das? In dem Term eh nicht nieder. Aber die Pfeile eben. Also schauen wir mal. Wenn wir das tatsächlich so einsetzen, dann haben wir für alle A, B, Punkt, für alle R, A nach B, nach R, nach R, nach A. Okay. Also, wir bekommen als Parameter ein so ein Ding. Das ist irgendein Paar. Und jetzt müssen wir irgendwie ein A bekommen. Und das Einzige, was wir machen können, ist dem Paar eine Funktion geben vom Typ A nach B nach R, um irgendwas mit dem Paar anstellen zu können. Eine andere Funktionalität bietet uns das Paar gar nicht. Also machen wir irgendwas mit dem Paar. Gut. Außerdem müssen wir dem Lambda geben, irgendwas, was vom Typ A nach B nach R ist. Eine andere Möglichkeit haben wir gar nicht. Also bekommen wir irgendein X vom Typ A und irgendein Y vom Typ B. Wir können jetzt irgendwas vom Typ R da zurückgeben. Und das Coole ist, wir können uns aussuchen, was dieses R denn sein soll. Denn P implementiert es für alle R. Ja, deine Frage? Genau, es muss vom Typ A sein in unserem Falle, weil wir was vom Typ A zurückgeben wollen. Und deshalb implementieren wir den Lambda-Ausdruck wie fertig.
Naja, wir haben irgendwie A nach B nach A.
Genau. Und dann implementieren wir was hier rein? Ein X, weil das Einzige ist, was wir vom Typ A haben. Also das ist exakt die Definition, die ihr schon vor weiß nicht wie vielen Wochen schon mal gesehen habt. Irgendwie dritte, vierte Übung war das. Genau. Ja, das ist das First. Dass das jetzt den Typ hat, das überzeugen wir uns mal in der Schnelle. Also, weil mir geht sonst die Zeit aus, wenn ich das komplett mache. Soll Typ haben für alle A, B. Okay. Ja. Hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Na, vielleicht das hier. Was?
Ja, okay, dann.
Okay. Besser als nichts. Aber dieses hier. Ah. Okay. Wir überprüfen mal diesen Typ. Als erstes brauchen wir A und B. Ja, gut. Wir müssen also A und B irgendwie herbekommen. Hier wird kein for all stehen, hier schon. Also werden wir das einführen. Und das Ganze zweimal. Zweimal. Aha. Also werden wir da stehen, H und P, P. Okay. Also schreit das nach. Hatten wir hier auch for all Einführung unten? Wo hatten wir denn das? Die nächste Regel ist eine Pfeileinführung. Also bekommen wir P vom Typen A mal B. P soll Typ haben A. Naja, das ist jetzt, wir haben ein so ein Ding und hier eine Anwendung. Also gibt es nur eine Möglichkeit, welche Regel wir nehmen können, nämlich Pfeilelimination. Kann haben. Das heißt, wir haben ein P, das ist vom Typ Fragezeichen nach A. Und wir haben ein Lambda x, y, x vom Typ Fragezeichen. Was setzen wir für Fragezeichen ein? Welchen Typen? Ja, was meinst du, Sebastian? Bist du dir sicher? Also das ist das gleiche Fragezeichen. Also es ist nicht A Kreuz B. A ist das auch nicht. Würden wir für Fragezeichen A einsetzen, das würde hier nicht passen, weil das hier ist irgendwie ein Lambda. Und hier, das würde auch nicht passen. Also P ist zum einen irgendwie ein A Kreuz B und zum anderen Seite ein A nach A. Ja. Genau, das ist A nach B nach A. Es bekommt ein A, ein B und gibt zurück ein A. A nach B nach A. Also A nach B nach A nach A. Komma. Ja, gut. Dass dieses hier gilt, dass xyx den Typ hat A nach B nach A, das ist wie im einfach getypten. Also da passiert nichts mehr. Wir haben irgendeinen Kontext und dieses Standardding. Gut. Wie zeigen wir jetzt das? Welches Axiom können wir jetzt hier anwenden? Das ist jetzt eine schwierige Frage. Gehen wir mal die...
Das steht doch alles schon im Kontext.
Echt? Also steht...
A nach B nach A nach A.
Nein, A Kreuz B ist Typ für alle R. A nach B nach R nach A. Das sind essentiell andere Sachen.
Ja, dann halt irgendwie für alle Einführungen.
Genau. Aber in diesem Fall, wenn du dir schaust, wo haben wir die für... Also, wir brauchen... Irgendwo muss ein Allquantor her. Das ist das, was du wahrscheinlich sagen musst. Hier ist kein Allquantor, hier muss der Allquantor her. Nachdem wir das ja von unten nach oben lesen... Voilà. Genau. Wir machen für alle Eliminationen auf diesen Ding hier und ja, wo wollen wir hin? Wir wollen hin zu R, A nach B nach R nach R. Und was heißt das jetzt Elimination? Wir gleichen das mal mit der Regel da unten ab. Und zwar, oder ich lasse euch erst schreiben. Und zwar, wir haben dieses Ding und um von hier nach hier zu kommen, ersetzen wir das R durch ein A. Hier haben wir das for all, wir haben jetzt ein Ding ohne für alle und dürfen die quantifizierte Variable durch irgendwas ersetzen, was uns gerade passt. Und uns passt gerade besonders gut, dass R das A ist. Und dann kommen wir genau von hier nach hier.
Bei dem Schritt muss man nicht explizit sagen, was man umwendet, sondern macht es
einfach. Naja, also ich sage hier an der Seite, dass ich das R durch A ersetzt habe. Theoretisch muss ich es nicht sagen, weil man es sieht. Aber ich würde es, also es kann nicht schaden, wenn du dazu schreibst, ich ersetze das R durch A. Und jetzt steht da exakt das Gleiche. Also A Kreuz B ist unsere Ad-Hoc-Kurznotation für alle R, A nach B nach R nach R. Und das ist genau das. Und das ist jetzt Axiom. Okay. Gibt es dazu noch Fragen? Dann ist, denke ich, klar, wie man Second implementiert. Ich glaube, ich Ich hoffe, ich erwische das Richtige. Nein. Okay. Second implementiert man genauso, nur eben x und y vertauscht. Und ich substituiere hier nicht r durch a, sondern r durch b. Swap kann man jetzt, wie damals auf unserem dritten Übungsblatt, mit First und Second implementieren. Und dann kann man die Rechnung durchmachen und muss das ein paar Mal ersetzen. Das mache ich jetzt aus Zeitgründen nicht. Kommen wir lieber zu Koprodukten. Und zwar, wer hat Fragen zu Koprodukten aus der Vorlesung? Das ist die Frage. Frag mal andersrum. Wer hat Koprodukte vielleicht annähernd in der Vorlesung verstanden? Okay. Wer hat eine Frage zu Koprodukten, wie sie in der Vorlesung vorgestellt wurden? Egal ob Detail wie das vierte Zeichen von links im fünften Beweis, Absatz 9, als auch, wieso mache ich das überhaupt? Also wieso machen wir das? Wir haben dieses for all eingeführt und damit können wir jetzt alle Datentypen, die wir davor, erinnert euch, wir hatten so ein Sigma-Modell und dann hatten wir weitere Funktionssymbole im einfach getypten Lambda-Kalkül und dann hat man irgendwie rumgemacht mit initialer Algebra und so weiter und so fort. Und dadurch, dass wir das for all jetzt haben, können wir das jetzt alles selber implementieren, direkt im Typsystem. Und jeden der Typen, die wir bisher behandelt haben, könnte man jetzt auch damit implementieren. Und auch genau das ist die Hausaufgabe, da dürft ihr Binärbäume mit diesem Ding implementieren. Das ist nämlich genau eine Kombination aus Koprodukt, Produkt und Listen. Listen machen wir auch noch gleich. Wie funktioniert das? Ein Koprodukt aus Typen A und B soll eben die disjunkte Vereinigung sein. Und wie drücken wir so eine disjunkte Vereinigung aus? Also nehmen wir an, wir wollen so ein R berechnen und wir hätten eine Möglichkeit, ein A in ein R umzuwandeln. Außerdem haben wir die Möglichkeit, ein B in ein R umzuwandeln. Und das Koprodukt aus A und B sagt eben, wenn wir die Möglichkeit hätten, aus einem A ein R zu machen und aus einem B ein R zu machen, dann können wir auch ein R bauen. Das ist das, was das Koprodukt sagt. Also ist quasi so intuitiv, jemand behauptet, ich habe das Koprodukt, also ich habe ein A oder ein B, dann können wir zu dem hingehen und sagen, okay, hier hast du eine Möglichkeit, aus einem A ein R zu machen und hier hast du eine Möglichkeit, aus einem B ein R zu machen, gib mir ein R. Nachdem er ja eines der beiden hat, würde er dazu auch in der Lage sein. Das ist so die Intuition dahinter. Und Koprodukt hat immer zwei Injektionen, das Left und das Right. Für die Haskell-Programmierer unter euch, das Ding heißt Idle. Wir haben zwei Konstruktoren, die sehen jetzt super komisch aus, also machen wir sie lieber aus dem Kopf. So ein Left, was macht das? Mal schauen, dass ich die Typen richtig gerade, ja. So ein Left soll irgendwie vom Typ sein, für alle ABs, die wir uns so ausdenken, macht das aus einem A das Koprodukt A plus B. Okay. Wie implementieren wir das? Wir müssen das jetzt eben beweisen, dass wenn wir so ein A haben, also unser X ist irgendwie vom Typ A, außerdem bekommen wir eine Möglichkeit, A's in R's umzuwandeln. Also das gibt irgendwie eine Möglichkeit, A in R's umzuwandeln. Außerdem haben wir die Möglichkeit, B's in R's umzuwandeln. Und wir sollen jetzt ein R konstruieren. Naja, wir haben ein A und eine Möglichkeit, ein A in ein R umzuwandeln, also machen wir Fx. Und analog für C-Right verwenden wir halt das G und das Y wird vom Typ B sein. Die Typherleitung mache ich jetzt mal nicht, das ist wieder das Gleiche. Interessanter ist, schreiben Sie eine Funktion. Wir suchen jetzt eine Funktion, hat die einen Namen? Nein. Die Funktion f soll den Typ haben. Für alle ABC. C gilt, wenn ich ein A und ein B habe und oder eben den Fall, dass ich ein C habe, dann kann ich unter Hilfe einer Funktion, die mir A's in C's umwandelt, ein C bauen. Wie implementieren wir das? Naja, wir bekommen erstmal ein Koprodukt. Das Koprodukt ist entweder ein A kreuz B oder ein C. Das ist vom Typ A kreuz B oder eben vom Typ C. Außerdem haben wir so eine Umwandlungsfunktion, die uns A's in C's umwandelt. Und jetzt sollen wir ein C konstruieren. Intuitiv, wie gehen wir vor? Ja? Im Intuitivteil schon. Genau. Auf den First. Genau. Okay, dieses Pattern Matching, das ist die Frage, wie machen wir, also wir können jetzt entweder sagen, wie implementieren wir es direkt oder wie implementierst du if then else? Ja. Und zwar, ein Koprodukt ist genau von diesem Pattern-Matching-Typ. Wenn wir geben dem eine Möglichkeit, aus dem A ein R zu machen, wir geben ihm eine Möglichkeit, aus dem B ein R zu machen, wir wissen nicht, was der sich gemerkt hat. Ob das Koprodukt jetzt ein A oder ein B ist, wissen wir nicht. Wir geben ihm für beide Fälle eine Möglichkeit, ein R zu konstruieren, und erhalten dann ein R. Das heißt, was wir machen, ist, wir nehmen das Co-Produkt, geben ihm eine Umwandlung, erster Teil nach R, also. Das Ding sollte jetzt vom Typ sein, erster Fall A mal B nach R. Und das zweite Ding soll vom Typ sein C nach R. Was wählen wir für R? Naja, wir sollen ein C konstruieren am Ende. Hoffen wir mal, dass es klappt. Und setzen für R direkt C ein. Okay. Und ja.
Der zweite Teil ist einfach Lambda infinity.
Genau. Und der erste Teil? Du hast es ja eigentlich schon gesagt. Genau. Genau das ist der Fall. Die Typinferenz lassen wir mal aus Zeitgründen weg. Das ist eigentlich wieder der gleiche Trick. Man muss immer herausfinden, wo muss ich jetzt durch welchen Typ ersetzen. Und was immer ganz wichtig ist, dieses, ja, das steht schon so ungefähr im Kontext, das Argument zählt nicht. Es muss 1:1 so im Kontext stehen. Also versucht es irgendwie zu Hause. Nächste Frage ist, wie viele unterschiedliche Funktionen dieses Typs gibt es? Also unterschiedlich im Sinne von, sie verhalten sich unterschiedlich nicht. Ich kann beliebig oft irgendwo Identitäten in meinen Term reinklatschen. Also wenn die Frage schon so gestellt ist, dann heißt es eigentlich, es gibt nur eine Möglichkeit, es zu implementieren. Und warum ist das so? Wir haben hier A, B und C sind allquantifiziert. Das heißt, unsere Funktion muss das erfüllen, egal welche A, B und C ich wähle. Das heißt, auch die unterschiedlichsten A, B und Cs, dafür muss das funktionieren. Und wir sollen ein C am Ende konstruieren. Und wir haben zwar diese Umwandlung, das heißt, wir können uns aussuchen, ob wir ein C oder ein A konstruieren. Nachdem wir ja dieses G geschenkt bekommen haben, können wir uns aussuchen, ob wir ein C oder ein A konstruieren. Es ist nur noch die Frage, wie viele Möglichkeiten gibt es, ein C oder ein A zu konstruieren. Und das Einzige, was wir jetzt noch nicht verwendet haben, ist das Co-Produkt. Und wenn es in einem Fall ist, können wir nur ein C konstruieren. Wenn wir in diesem Rechtsfall sind, schaffen wir es nie, ein A zu konstruieren. Und im anderen Fall können wir nur ein A verwenden, um darüber ein C zu bauen. Also es gibt nur eine Möglichkeit. Würden wir jetzt Folgendes machen und aus das B streichen und daraus ein A machen, dann gäbe es zwei Möglichkeiten, eine Funktion zu implementieren. Wir könnten hier einmal das First und einmal das Second verwenden. Genau. Analog, oder nicht analog, komplizierter, wenn hier die Fallunterscheidung wäre C Kreuz A, dann könnten wir, wenn wir in dem Fall sind, nur eine Möglichkeit haben. Aber wenn wir in dem Fall sind, könnten wir entweder das C direkt zurückgeben oder wir könnten das A nehmen, das umwandeln und das dann zurückgeben. Also es ist wirklich relativ minimal, der Typ. Also es gibt nur eine Möglichkeit, ihn zu implementieren. Gut. Und ich muss wieder mindestens 15 Minuten überziehen, denn jetzt kommt der Teil über Listen. Und zwar, Listen, ne, sind für uns, oder fragen wir es wieder andersrum. Wer hat ungefähr das Gefühl, aus der Vorlesung Listen verstanden zu haben? Ah, sehr gut. Wer hat irgendwie so ungefähr eine, also 2 von 10 so ungefähr, wer hat eine Frage zu Listen irgendwie? Listen unterscheiden sich jetzt von dem Co-Produkt dadurch, dass Listen eine rekursive Struktur haben. Was ist denn eine Liste? Also, eine Liste, die Elemente von A's enthält, die könnten wir zum Beispiel wie folgt konstruieren. Nehmen wir an, also das ist immer das, wir wollen am Ende, wir haben eine Liste und wollen am Ende irgendwas vom Typ R konstruieren. Also nach R. Der Typ steht ja da. Und wir haben jetzt 2 Fälle. Das eine ist, es ist eine leere Liste. Das ist einfach was Konstantes. Ja, da haben wir nicht viel Struktur. Das heißt, das eine ist, wir haben irgendeinen R gegeben. Und der andere Fall ist, wir haben irgendwie so eine Aneinanderkettung. Also, wir haben irgendwas vom Typ A, das ist unser Head, unser irgendein Tail, und daraus können wir wieder was Neues bauen. Und die Idee ist, dass wir, dass diese Typen beschreiben immer das, was man damit machen kann. Sowohl dieses dieses Co-Produkt als auch das Produkt, als auch diese Liste, als der Typ, das, was ich damit anstellen kann. Und, oder genauer gesagt, die definiert mir das Rekursionsschema. Das Rekursionsschema ist zum Beispiel, wir kommen da gleich dazu. Das Rekursionsschema ist nämlich immer irgendwas, ich habe eine Funktion, die möchte ich implementieren. F von mir ist irgendwie ein Term, U heißt der hier, glaube ich. Und F von cons A cons head tail soll prinzipiell sein irgendwas, ich sag mal irgendein Term, und drin vorkommen darf head und außerdem das, was rauskommt, wenn ich f auf t anwende. Das ist so die Idee. Also, ja, das soll dieses hier nehmen. Das heißt, das ist effektiv ein Lambda-Ausdruck, dem ich das Head und die Ergebnis der Berechnung, der Tail-Berechnung übergebe. Also das ist irgendwie sowas. Das bekommt das Head und das Ergebnis der bisherigen Berechnung. dieses Rekursionsschema wollen wir am Ende haben. Und das ist genau das, was im Koproduktfall passiert ist. Wir hatten das Koprodukt und wir haben die zwei Fälle des Patterns. Wir haben den Fall links und den Fall rechts. Und so haben wir hier den Fall Head, den Fall Neil und den Fall Cons. Und wir probieren es mal, da die Standards zu implementieren. Also, wie definieren wir die leere Liste Neil? Die leere Liste Neil, die soll vom Typ List A sein. Also folgt, Neil bekommt, so dieses A, das ist irgendwie das eine, also N ist vom Typ R, und bekommt dieses Ding, das nenne ich mal C, und gibt einfach das N zurück. Dieses N und C sind zufällig so benannt wie die Anfangsbuchstaben von Neil und Cons. Cons soll auch von dem ähnlichen Typ sein. Dem Cons gebe ich ein A, außerdem gebe ich ihm eine Liste. A. Und Cons gibt mir zurück eine Liste. Ja. Und jetzt ist die Frage, wie implementiere ich das? Cons definiere ich als. Naja, ich bekomme auf jeden Fall das A. Das ist sowas wie mein Head. Ich bekomme dieses Riesenteil, das ist mein T. Und außerdem soll ich jetzt eine Liste zurückgeben. Eine Liste zurückgeben heißt, diesen Typ implementieren. Also, ich habe ein N und ein C. Das ist mein N, das ist mein C. Vielleicht machen wir das mal so. Für die super Farbpracht. N, das entspricht hier diesem Ding. Das C ist dieses Ding hier. Dann dieses Tail ist dieses hier. Und dieses hier ist dieses. Und jetzt ist die Frage, wie konstruiere ich eine neue Liste? Gut. Indem ich das A irgendwie verarbeite. Ich sehe schon, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu implementieren. Also es ist nicht eindeutig, wie ich das implementiere, denn ich könnte ja das Tail einfach zurückgeben. Würde ja Typ checken. Was wir jetzt machen ist, wir wollen das A irgendwie verwursten. Die einzige Möglichkeit, das A irgendwie zu verwenden, ist, indem wir hier können wir ein A reinstecken. Dieses C bekommt irgendwie was vom Paratyp A, also dieses H. Außerdem muss ich ihm noch eine eine Liste geben. Was haben wir denn noch nicht verwendet? Das Tail. Und was gibt mir das jetzt zurück? Mal schauen, ob das überhaupt richtig ist, was ich da gerade mache. Okay. Das ist jetzt irgendwie so ein Tail. Das Problem ist, dass das Tail. Nee. Das passt hier noch nicht. T ist nicht vom Typ R. T ist von diesem Riesentyp. Aber dem kann ich ein was vom Typ R entlocken, ne? Indem ich dem T ein R gebe. Oh, das N haben wir hier. Und außerdem was vom Typ A nach R nach R. Das ist zum Beispiel das C. Und das sollte bis auf Umbenennung genau das stehen, was da unter der Maus ist. Intuitiv passiert Folgendes. Dieses, immer wenn wir eine Liste haben, können wir das C so verwenden, als wäre das unser Cons, und das N können wir so verwenden, als wäre es unser Nil. Und jetzt definieren wir das ziemlich schelmisch. Also machen wir Folgendes. Wir sagen, Nil ist einfach das N. Also gegeben, wir hätten schon einen Nil und einen Cons, dann ist es einfach unser Nil. Und Cons implementieren wir jetzt folgendermaßen. Wenn wir ein Head und ein Tail bekommen, dann machen wir einfach Cons, Head, Tail. Aber wir bekommen hier nicht wirklich eine Liste raus, weil das T wieder so eine Pseudo-Rekursionsschema-Liste ist, also müssen wir in das Tail wieder sagen, was sind unsere Konstruktoren, das ist nämlich Nil und Cons. Und nach einer Zeit hat man es drin, wenn man es ein paar Mal macht. Also probieren wir das mal. Wir implementieren mal die Funktion Length. Was soll die machen, ist, egal welches A wir uns rauspacken, oder ist, wie wird das geklammert? Egal welches A wir uns rauspacken, eine Liste vom Typ A wird dann einer natürlichen Zahl zugeordnet. Length definieren wir wie folgt. Wir bekommen als Parameter was? Na, eine Liste. Und jetzt können wir Folgendes machen. Wir müssen der Liste irgendwie entlocken, wie lang sie ist. Und das machen wir jetzt, indem wir dem L unseren Nil-Fall und den Cons-Fall übergeben. Also wir würden es intuitiv so implementieren. Und quasi Schema F, das wir abspulen, ist, wir nehmen L und schreiben den Nil-Fall hin. Und den Cons-Fall, das ist einfach unser, also ich schreibe es mal ausführlich, das bekommt als Parameter unser Head und das soll ein Buchstabe sein, ein Identifier sein, nämlich FT. Und das wird macht Folgendes: Es gibt einfach den Successor von F von T zurück. Nur der Klarheit halber. Wieso funktioniert das? Also ich stelle es mir immer so vor, ich weiß jetzt nicht, ob das hilft oder mehr verwirrt. Wir initiieren in dieses gutgläubige L zwei Kandidaten für einen Nil und einen Cons. Nämlich das hier und das hier. Und das Length meint, hier einen Nil und einen Cons zu haben, um uns eine Liste zu konstruieren. Aber das, was wir ihr tatsächlich geben, dem L, ist das Zero und die Successor-Funktion, die das Element einfach fallen lässt. Und deswegen wird, wenn sich L irgendwie sowas merkt wie 3, 1, 4, deswegen wird Length von 3, 1, 4 von dieser Liste wird dann zu Successor von Successor von Successor von Neil. Von Zero, du hast recht. Dankeschön. Und deshalb funktioniert das. Gibt es Fragen dazu? Ah ja, danke für die Aufgabe. Dankeschön. Gibt es noch Himbeeren? Ah, da. Kein Mensch möchte Himbeeren. Dankeschön. Genau, deswegen funktioniert das. Implementieren wir mal Append. Das, denke ich, kriegt ihr hin. Es sei denn, es gibt noch Fragen dazu. Gibt es irgendwelche? Wer hat denn das Gefühl, verstanden zu haben, wie dieses Length hier funktioniert, warum es funktioniert oder so? Wer hat da so ein Gefühl? Dieses FT, das hier ist ja quasi, was unser, das hier wird als N übergeben und das wird als C übergeben. Und in dem Lambda-Ausdruck hier oben, der wird dem C zum einen das Head übergeben und das FT. Und das ist quasi die Berechnung auf dem Tail. Oder wie meinst du, wo das herkommt?
Ja, schon so ein bisschen.
Also die Idee ist, wenn wir also was die Anschauung ist, was vielleicht etwas hilft, ist, wir schreiben immer, wenn wir irgendeine Funktion definieren, Funktion von Neil ist irgendwie der Anfang, das ist irgendwie so der ist irgendwie ein A und F von cons head tail ist irgendeine Funktion, ist irgendwas, was das Head enthält und zum anderen F an der Stelle Tail. Also hier dürfen wir streng genommen kein T verwenden. Und das ist, und wenn wir so einen Fall haben, dann das können wir mit unseren Methoden umschreiben zu F von der Liste L ist gleich L. Wir übergeben ihm das A und außerdem übergeben wir ihm dieses Ding. Und zwar, das schreibe ich mal um zu Ah, wir machen das. F von cons ist gleich lambda hat die Ergebnis vom tail und dann kommt irgendwie ein s, wo diese ganzen h's und ft's verwendet werden. Und dieses Ding hier soll äquivalent sein zu, wenn wir f von der Liste berechnen wollen, geben wir der Liste den Nil-Fall und den Cons-Fall. T von S. Und die Liste merkt sich das irgendwie in dieser Berechnung und weiß, wie sie die Sachen schachteln muss. Und sobald die Liste L so ein Ding bekommt, macht sie automatisch hat quasi die Berechnung schon vorbereitet. Das ist quasi die Liste. Hier stehen die Elemente 3, 1, 4, 1. Und sobald die Liste dieses A und dieses Ding bekommt, macht sie folgendes. Sie fügt das A hier ein und diesen Schritt, das brauche ich irgendwie nochmal, wir machen das so. Welche Farbe habe ich noch nicht? Dunkelgrün. Und dieses Ding fügt sie hier überall ein. Weil die Liste ist ja was dieses R, also dieses hier unten, und dieses linke Ding, rechter Teilbaum, zu einem neuen rechten Teilbaum macht. Und deshalb funktioniert es, oder das ist so die Intuition dahinter. Und wenn ich jetzt blind programmieren möchte in diesem System F, dann mache ich Folgendes. Ich programmiere per Pattern Matching und mache dann die Fälle zu den Dingen, die ich der Liste übergebe. Also zum Beispiel, hier verwende ich irgendwo das Head und das Ergebnis der Berechnung auf dem Tail. Also mache ich einen Lambda-Ausdruck, dass die 2 bekommt und schreibe genau den Body hin. Weitere Fragen? Oder hat es mehr verwirrt? Ja, es ist abstrakt. Falls das die. Also, es ist. Ich würde schon sagen, dass es anspruchsvoll ist. Sehr anspruchsvoll. Also es ist auch nicht peinlich, wenn man da ein bisschen braucht, um das zu verstehen, weil ich habe auch ziemlich lange gebraucht, um das zu verstehen. Also es ist nicht so, dass wir da draufschauen und sagen, ja klar, sondern da muss man schon, man braucht ein bisschen Zeit, um da das reinzukommen. Eins machen wir noch, Append. Wenn ich gemein bin, würde ich sagen, es passt da rein. Append bekommt als Parameter zwei Listen. Es bekommt eine Liste und irgendwie so einen Rest. Oder eine linke Liste und eine rechte Liste und soll die irgendwie zusammenführen. Wie implementiert man das per Pattern Matching? Das steht da. Also wir sagen, wenn Nil, dann ist es einfach die rechte Liste R und im Cons-Fall schieben wir so das Append 1 weiter. Das hatten wir auch in Induktion gesehen und ähnlich auch bei Streams. Und Ja, jetzt ist die Frage, wie übersetzen wir das in unser Kalkül? Nehmen wir mal, wir machen mal Folgendes. Wir sagen, das ist Append L, Append Strich, wobei App Strich Nil ist gleich R und App Cons Head Tail ist gleich Cons H Wie nein, also ich mache diese Umschreibung, dass ich so tun kann, als wäre das R irgendwie globale Variable, die ich kenne, damit ich dir das nicht in meinen Parametern rumwursteln. Nein, weil hier das App-Strich ist. Das App-Strich, also wenn ihr es als Haskell-Code anschaut, das R ist irgendwo global oben definiert und das habe ich überall als. Also um das R brauchen wir uns jetzt nicht kümmern. Ja. Wie implementieren wir das? Wir haben zwei Fälle. Also haben wir zwei Dinge. Wäre cool, wenn man das da oben sieht. Also ich kriege es nicht gleichzeitig drauf. Das ist oben unsere Umwandlung. Und hier haben wir jetzt zwei Fälle, den Nil-Fall und den Cons-Fall. Welche, was schreibe ich in die Klammern? Was schreibe ich in die erste Klammer? Ja. Genau, das ist genau R. Genau. Und was schreibe ich in die zweite? Der Abstand der Klammern gibt keinen Hinweis darüber, was reinkommt. Also. Gebt euch mal einen Tipp. Und zwar, es muss auf jeden Fall etwas sein, das das Head bekommt und die Ergebnisberechnung der Restliste. Du hast das L schon aufgeteilt. Wolltest du gerade das L aufteilen in Head und Tail? Das macht dir genau dieses Konstrukt. Also du kannst hier einfach reinschreiben, Head und Funktionswert Tail. Denn das ist genau unser Pattern. Und jetzt müssen wir nur noch rausfinden, was dieses Groß S ist. Das ist Abstrich. Was haben wir denn im Pattern Matching verwendet? Kotz. Der Hinweis ist, was ist es noch? Cons H append T ist das, ist Beta-Äquivalent zu Lambda H F T Punkt Cons H F T H Abstrich T. Ah, jetzt verstehe ich erst, nachdem ich selber gesagt habe, verstehe ich, was du mit Abstrich T meinst. Ja, genau. Wir können genau Abstrich von T verwenden. Wir dürfen nur nicht, weil Abstrich und Abstrich, okay. Zum Glück haben wir keine Wortspielkasse hier. Genau, wir können das Abstrich T verwenden. Das heißt halt hier gerade FT. Und das Gemeine ist, es steht eigentlich schon da. Das ist nämlich genau das. Wir haben das Head und Abstrich T in Form dieser Variable FT. Und deshalb schreiben wir, können wir reinschreiben, cons H FT. Und wenn wir jetzt das da hochziehen, können wir also in aller Kürze schreiben, machen wir das. Jetzt wird es ein bisschen gestückelt. Append definieren wir als Lambda. Das bekommt ein L und ein R. Und dann macht es genau das. Es macht L auf auf dieses Ding, also Lambda H F T Kunst oder noch kürzer, das ist dann Eta-Äquivalenz Lambda LR.LR Cons. Und wie war cons definiert? Mal schauen. Okay, cons ist ein bisschen ein größerer Term. Aber wenn wir cons rein kopieren würden hier und uns den Lambda-Term anschauen, würden wir nie auf die Idee kommen, dass es auch nur annähernd so was wie append berechnet. Aber das tut es in der Tat. Die restlichen Aufgaben überfliege ich und dann könnt ihr euch an die Aufgaben machen. Join ist eigentlich ähnlich, nur dass wir jetzt im Rekursionsschema Append verwenden. Das Append können wir verwenden, denn wir haben es ja definiert. Und im Zweifelsfall, falls ein kritischer Mensch kommt, kopieren wir einfach die Definition von Append da rein. Und das Letzte, was wir noch haben, ist das Ganze, wenn wir das, wir haben bisher immer nur Curry gemacht und nicht Church. Und das Einzige, was sich jetzt in Church ändert, ist, dass wir an jede Variable, an jedes Lambda schreiben wir dran, von welchem Typ das ist. Und außerdem schreiben wir als Church. Schreiben wir den Alquantor auch als großes Lambda in unsere Ausdrücke rein. Also zum Beispiel die Identität definieren wir dann als Lambda A, x vom Typ A gibt ein A. Oder, was haben wir noch? Cons. Oder wir machen noch schnell Cons und Append. Cons soll für alle, was hat Cons gemacht? Ihr habt ja die Angabe vor euch. Cons, da steht gar nicht mal der Typ. Wo ist der Typ? Ah, hier. Für alle A List A nach List A. Also, für alle A macht dann, bekommt der irgendein Head vom Typ A und außerdem eine Restliste Tail vom Typ List A und schaut mal nochmal in der Vorlesung nach, ob ihr tatsächlich auch hier die Typen Exponenten schreiben müsst oder nicht. Ich bin mir nicht sicher. Manchmal macht man es bei Church, manchmal nicht. Aber wichtig sind diese Quantoren. Head, Tail und wir hatten, das war dann der N vom A. Und jetzt geben wir eine Liste zurück. Das heißt, wir haben irgendein R und bekommen irgendein N vom Typ R, irgendein C vom Typ A nach R nach R und schieben jetzt, das ist der gleiche Term wie vorhin, also was war's? Es war, wir konzen das Head vor das Tail. Und dem Tail übergeben wir das N und das C. Das ist das eine. Haha, halt. Tail ist List A. Das bekommt als erstes ein R. T bekommt als ersten Parameter das R, das wir haben wollen. Und das ist A. Und dann bekommt es den Head. Also dieses A ist dieses und dieses. Also. Müsst ihr Church in den Hausaufgaben überhaupt machen? Okay, dann schreibe ich schnell noch den von Append hin. Und wer keine Lust hat, der kann schon zusammenpacken. Leise. Und sorry, dass ich schon wieder überzogen habe. Wer getröstet werden möchte, kann sich eine Himbeere nehmen, wenn er Himbeeren mag. Und wenn nicht, soll er sich trotzdem eine Himbeere nehmen oder mehrere. Ich werde die restlichen alle essen. Append war ja vom Typ für alle A, List A nach List A. Und Das heißt, Append. Das hier ist ein Alquantor. Oder wo meinst du?
Naja, aber haben wir jetzt nicht eigentlich bei George keine Alquantoren
mehr? Doch. Du hast die gleichen Typen.
Ach so. Okay.
Du annotierst nur quasi im Lambda-Ausdruck, wo du was. Das Problem ist nämlich, dass du bei Curry raten musst, wo der Alquantor genau steht und hier, also wo der Typ Alquantor im Term verwendet wird. Und hier geben wir es explizit an bei Church. Man kann sich merken, Church, das Wort ist länger als Curry und deshalb sind die Lambda-Ausdrücke bei Church auch länger als die bei Curry. Und wir bekommen als erstes hier unser A rein. Müssten ein List A bekommen, das. Also irgendwie so ein L von List A. Oh, List A natürlich. Bekommen was weiteres vom Typ List A. Und jetzt müssen wir eine Liste zurückgeben. Liste zurückgeben heißt, wir bekommen rein, welchen Typ unser Aufrufer gern haben möchte, das R. Und bekommen zudem zwei Funktionen, unser Nil und unser Cons. A nach R nach R. Habe ich das überhaupt richtig implementiert? Ja. Bin ich gerade im Überlegen, habe ich das richtig implementiert? Wo ist denn das Append hier? Ah, wir brauchen das gar nicht. sorry. Wir waren bei dem Term. Tut mir leid. Wir können das direkt machen, dem L. Müssen wir jetzt einen Typ übergeben, den wir konstruieren wollen. Und den Typ, den wir konstruieren wollen, ist ein List A. Und das ist jetzt genau der Fall, wo wir in der Definition von List A im Alquantor List A einsetzen. Also wir setzen den Typ in sich selber ein, geben als Anfang ein R hin. Das passt, denn R ist ja vom Typ List A. Und als zweites Mal geben wir Cons. Und dann passt's. Also. Okay. Danke für die lange Aufmerksamkeit. Falls ihr noch Fragen habt, schickt sie per Mail oder stellt sie im Forum. Oder sei denn, du hast direkt noch eine Frage oder irgendwie, egal ob Detail oder großes Bild. Und wenn sonst, dann danke für die gute Evaluation und ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.